Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Verstehen Sie alles an moderner Kunst, das da gerade so produziert wird? Auch nicht. Ist auch kein Wunder, dass jetzt erst wieder ein Handwerker in einem Museum in Holland 2 Bierbüchsen in den Müll geworfen hat.
Die eigentlich als Kunstwerk gedacht waren. Ja, müssen wir Kunst immer verstehen oder wie gehen wir um damit? Das ist auch so eine Frage, die wir mit den richtigen Menschen natürlich gut diskutieren können.
In unserem Fall hier ist das die freischaffende Künstlerin Gabriela Oberkofler aus Jenesien. Erfolgreich vor allem in Deutschland inzwischen. Momentan verwirklicht sie sich aber mit einer riesigen ihrer Zeichnungen, für die sie bekannt ist, auf einer Außenfassade am Neutek-Park.
Ja, vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal mehr von dieser Frau zu erfahren, die auf dem besten Weg ist, ein echter Star in der Szene zu werden.
Gabi Oberkofler bei dir, Sarah, jetzt.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Einen schönen Sonntag und guten Morgen, Südtirol. Über Kunst lässt sich im Radio nicht ganz leicht erzählen und sprechen, aber die Künstlerin, die wir heute eingeladen haben, für die lohnt es sich, dass wir es zumindest versuchen. Gabriela Oberkofler ist in Jenesien aufgewachsen und hat den Salten mit seinen Lärchen und seinen Zäunen und Hütten im Blut. Und sie braucht bis heute nur wirklich Striche, Punkte und ganz zarte Grün- oder Rot- oder Gelbtöne, um diese Stimmung in uns zu wecken und auch in die Welt hinauszutragen. Das ist nur eine Gabe, die dir kürzlich erst wieder, Gabi, einen großen Kunstpreis in deiner Wahlheimat Stuttgart eingebracht hat. Und deinen Heimaturlaub jetzt, den nutzen wir, um gemütlich in deine Welt einzutauchen. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen am Südtirol 1 Frühstückstisch hier bei mir.
Guten Morgen.
In Stuttgart, da läuft gerade, das sagst du selber, dein ganz persönliches Jahreshighlight, deine erste große museale Ausstellung im Kunstmuseum. In München ein ganz aufwendiges Projekt. Dann Düsseldorf sind Stationen von dir gerade, Chemnitz, im Neutek-Park, wo du gerade mit einer Wandgestaltung beschäftigt bist. Und vor allem machen wir aber heute Station in Jenesien, wo du aufgewachsen bist, und auch in Flas am Taberhof, der so ein bisschen hier in Südtirol deine große Lebensaufgabe geworden ist. Zuallererst müssen wir dir aber jetzt nochmal gratulieren, offiziell zum Kunstpreis Kubus, zum Publikumspreis des Kunstmuseums Stuttgart, den du im Sommer heuer bekommen hast. Was bedeutet dir dieser Preis, damit wir ihn so ein bisschen einordnen können?
Mir persönlich bedeutet der Preis sehr viel. Es ist eine Ausstellung, auf die ich lange hingearbeitet habe, also ein Jahr Vorbereitungszeit. Ein 300 Quadratmeter großer Raum in einem großen Museum mit einem professionellen Aufbauteam. Und es war für mich eine Gelegenheit, meine Visionen, meine künstlerischen Ambitionen in einer Großinstallation darzustellen. Also ein Projekt, das mir sehr am Herzen gelegen ist und immer noch liegt. Und ich wusste, dass am Ende der Ausstellung 2 Preise vergeben werden. Eines ein Jurypreis und eines der Publikumspreis. Und natürlich ist mir der Publikumspreis viel lieber, weil die Besucherinnen abstimmen konnten und ich die Besucherinnen beobachtet habe, wie sie durch den Raum gehen, dass sie eintauchen können in diese Installation. Also nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern vielleicht auch ein körperliches Erlebnis. Ja, und dass mir das gelungen ist und ich Menschen begeistern und berühren konnte, freut mich sehr.
Ist verbunden mit 5.000 Euro auch.
Ja, genau.
Schön, die man immer gut brauchen kann natürlich.
Die man immer gut brauchen kann, auf jeden Fall.
Du sprichst jetzt von Installation und also wenn ich an dich denke, dann denke ich vor allem an deine Zeichnungen seit ganz vielen Jahren. Kleine Kunstwerke wirklich in kleiner Kleinarbeit. Das sind ganz zarte Farben, zarteste Linien. Wie würdest du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was du da genau machst?
Ja, die Zeichnung hat bei mir eine lange Entwicklung, kann man sagen. Ich habe begonnen mit Filzstiftzeichnung. Also so wie die Kinder im Prinzip, Umrisslinien und dann ausgefüllt mit Strichen sozusagen das Innere. Das habe ich als Kind immer schon sehr gerne gemacht. Und das ist wie geblieben. Nur habe ich das professionalisiert. Also so kann man sich das vorstellen. Ein paar Filzstifte liegen am Tisch, ein Zeichenblock. Und natürlich durch die Professionalisierung des Materials haben sich die Striche und Strukturen verfeinert. Aber geblieben ist es das Gleiche wie damals als Kind. Weil das Tolle am Filzstift ist eben, dass er Schraffuren hinterlässt. Dadurch, dass die Pigmente durch die Nutzung weniger werden, bilden sich
so Schattierungen.
Schattierungen, genau. Genau. Und letztendlich mit einem schwarzen Stift kannst du eine Unmenge an Schattierungen hinbekommen.
Mhm. Wenn man es kann.
Ja. Letztendlich ist es Übung, wie alles im Leben.
Ja, klar. Ja.
Was ich halt nie mache, ist Farben auf dem Papier zu mischen. Also ich setze nie Strich auf Strich.
Okay.
Sondern ich setze immer Strich neben Strich.
Hat es einen bestimmten Sinn? Oder?
Ja, dadurch ergibt sich eine Textur. Diese Textur behält die Farben leuchtend.
Okay.
Also bei mir sind die Farben immer leuchtend und immer pur. Also rot bleibt rot, gelb bleibt gelb, schwarz bleibt schwarz, grün bleibt grün. Es wird nie vermischt.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist so eine Eigenart. Und durch das Aneinandersetzen dieser Linien, ja, ergibt sich so ein eigenwilliges Gesamtbild.
Das eine, jetzt, ich sage es mal für alle, die das sich bildlich vorstellen möchten, wie ein Granatapfel. Also so diese kleinen Kernchen, die ein Ganzes formen. So können
genau.
wir uns das ein bisschen im Kopf vorstellen.
Genau. Also im Prinzip ist es ein Vorgehen, Punkt neben Punkt, neben Strich, neben Strich, neben Punkt, neben Punkt. Und zum Schluss ergibt es ein großes Ganzes.
Jahrgang 1975, darf ich das sagen, mein Jahrgang. Bist
natürlich.
Du? Und du bist mit vier Schwestern und einem kleinen Bruder in Jenesien im Gasthof zum Hirschen aufgewachsen. War da nicht genug Arbeit für dich in Aussicht oder warum bist du Künstlerin geworden?
Diese Frage kann ich leider nicht so ganz präzise beantworten. Es war ein langer Weg.
Aber wir haben gehört vorhin, als Kind hast du schon gerne mit Filzstiften gemalt. Das ist schon immer die erste Station in deiner Karriere. Wie ging es dann weiter?
Es ging so weiter, dass ich nach der Matura nach Innsbruck gegangen bin, um Kunstgeschichte zu studieren. So, wo ich gemerkt habe, die Theorie ist einfach nicht meins, die Praxis ist meins. Und dann ein Kurs für Porzellanmalerei an der Volkshochschule war eigentlich der Beginn. Und schon bald habe ich gemerkt, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr an die Uni gehen, ich will nur noch zeichnen und malen. Und so hat sich bei mir eine Aufnahmeprüfung an der Hochschule in Florenz ergeben.
Okay.
Das ist eine sehr internationale Kunsthochschule. Und da bin ich dann mit Freunden nach Kanada, University of Visual Arts in Neufundland in Cornerbrook.
Oh, wie schön.
Ja, es war der absolute Volltreffer, wirklich 2 Semester. Und von da aus dann, weil die Amerikaner sehr, Nordamerikaner sehr verbunden sind mit Kunst und Therapie, habe ich dann Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule für Kunsttherapie in Nürtingen bei Stuttgart gemacht.
Dann
deswegen
Stuttgart.
Bin ich eigentlich, kann man so sagen, in Stuttgart gelandet, wegen der Fachhochschule für Kunsttherapie. Habe aber schon während dem Studium gemerkt, es ist nicht so ganz mein Ding und bin dann nochmal an die dort an die Kunstakademie für Bildhauerei.
Ja, okay. Du, finanziell, wie oft bereut man so einen Entschluss, dass man beschlossen hat, von der Kunst zu leben?
Also, gefühlt so einmal am Tag.
Ja. Na, aber inzwischen läuft es, ich mache andauernd Scherze, aber inzwischen läuft es sehr gut für dich. Also du bist schon so, dass du gut aufgehoben bist, sage ich jetzt mal. Oder
ja, ich habe
so
das
sagen?
Glück, dass ich davon leben kann.
Ja.
Das ist ein großes Glück.
Ja. Gabi, Kunstanbau in München. Ja, ein Werk von dir. Das hat sich jetzt 4 Jahre lang hingezogen, das können wir uns gar nicht vorstellen. 350 handgeschnitzte Objekte auf deine Zeichnungen hin. Ist das richtig? Und die hängen dann unter Schübersch sozusagen an einer Baumkrone in einem Lichtschacht. Was steckt da dahinter, hinter dieser Idee? Oder was möchte das sagen?
Es war eine sehr interessante Ausschreibung, Kunst am Bau, weil um dieses Gymnasium zu bauen, also eine Schule, musste man 40 Bäume fällen. Und das Fällen dieser Bäume hat einen großen Unmut ausgelöst von Seiten der Bevölkerung, große kritische Einwände, um diese Schule überhaupt bauen zu dürfen.
Ja.
Und in der Ausschreibung war eben das Bild einer Versöhnung zitiert.
Okay. Mhm.
Und so war meine Idee eben, einen dieser 40 gefällten Bäume aufzugreifen und in das Gebäude zu integrieren. Und architektonisch hat sehr dafür gesprochen, die Architektur, weil es eben diesen Lichtschacht gab und die Baumkrone genau da reingepasst hat.
Ja.
Aber die Idee war eben, von oben runter eine Baumkrone in diesen Lichtschacht zu hängen. Dadurch, dass es eine Schule ist, hat mir dann noch der Bezug zur Schule gefehlt.
Mhm.
Und wir können uns alle erinnern an diese alten Schultafeln aus Leinen gemacht. Also ich kenne den nur aus der Volksschule. das waren so Leinentafeln, die hat man kann man auseinanderziehen und waren unterschiedliche Darstellungen. Thema Blume, Thema Fisch und dann unterschiedliche Fischedarstellungen. Aus diesen Leinen-Schultafeln habe ich Zeichnungen generiert, die dann geschnitzt wurden und die dann in die Baumkrone hineingehängt wurden. Deswegen hängt jetzt dieser Baum da drinnen, aber es sind körperliche, pflanzliche und tierische Elemente, die zwar abgeschnitten sind, weil ich spreche immer von radikalen Brüchen, aber dann als Ganzes wieder zusammenwachsen. Weil es war mir auch wichtig, so den Kindern ein Zukunftsbild mitzugeben, was versöhnend ist. Ein schönes Zukunftsbild.
Viele von uns, die haben ja in der frischen Luft beim Gehen draußen, beim Laufen, beim Skitouren gehen, beim Fahrradfahren die besten Ideen. Wobei bist du denn am kreativsten und hast so deine großen Ideen?
Ich habe meine großen Ideen in meinem Atelier, in der Ruhe. Also ich habe mir angewöhnt, jeden Tag ins Atelier zu gehen, obwohl ich vielleicht nicht so guter Stimmung bin, obwohl ich mir denke, na Heinz Gerd, vielleicht nichts oder... Trotzdem schleppe ich mich jeden Tag sehr diszipliniert ins Atelier. Und es gibt so Momente durch diese Kontinuität, wo ich ruhig werde. Okay. Wo ich in der Lage bin, alles andere drumherum auszuschalten und so ja, zu mir kommen. Und so innig mit mir selbst sein kann. Und dann natürlich kommen diese Erinnerungen, weil ich denke letztendlich wirklich viel an die Natur hier in Jenesien.
Yeah.
Also ich bin zwar in Stuttgart verortet, aber... Mein Inneres ist immer in Jenesien.
Ist das schön? Ha, das ist wirklich schön.
Also letztendlich, innerlich bin ich auch im Daheim.
Das
egal, wo ich bin.
Ja. Schön.
Und in der Ruhe kämen eben ja, die Bilder von früher, vom Salten, vom Wandern, von der Mielheit.
Das ist der Wald da hinten runter, wo während Covid alle hinuntergegangen sind.
Genau.
Weil man in Ruhe wandern konnte.
Genau.
Gell, wirklich, die Mühleid. So eine Zeichnung von dir, ist das ein Werk, das eher aus dem Bauch heraus entsteht oder doch mit Kopf, mit... Womit?
Das ist eine interessante Frage, weil ich weiß es manchmal selber nicht. Ich habe gelernt, sehr sensibel auf meine innere Bildsprache zu hören.
Und was heißt das?
Das heißt, ich bin auf dem Weg ins Atelier und mir kommen Bilder. Oder ich sehe irgendwas und mir kommen Bilder. Und diese Bilder habe ich früher nicht so ernst genommen.
Mhm.
Und jetzt nehme ich sie ernst, weil ich kapiert habe, das ist mein Potenzial. Und wo genau diese Bilder herkommen, das weiß ich nicht. Und dann geht es darum, es technisch umzusetzen. Also mir formal zu überlegen, wie sitzt diese Zeichnung im Bild.
Okay.
Das ist Kopfsache.
Aha, okay, jetzt
also,
ich. Also
das Technische ist eher, würde ich eher dem Kopf zuordnen, aber dann die Ausführung, das muss ich loslassen.
Mhm.
Also lernen, das loszulassen, weil dann ergibt sich's von alleine. Wo ich manchmal sehr erstaunt bin, was meine Hand tut. Weil es ist wie ein Selbstläufer, aber ich muss reinkommen.
Aha, okay.
Also
okay.
Ich muss mir Zeit geben, in die Arbeit reinzukommen. Und dann wird das so ja ein sehr inniger Prozess und der eine Schritt ergibt den nächsten Schritt, wie so aus einer Selbstverständlichkeit heraus. Ja, aber ich muss halt aufpassen, dass ich nicht zu gestresst bin, dass ich nicht zu viel mache, dass ich nicht zu abgelenkt bin. Ja, wenn ich darauf achte, dann ist die Zeichnung, wie soll ich sagen, ja, sie bekommt eine Selbstverständlichkeit. Ja,
dann bist du im Flow. So hört sich das an. Ein bisschen
genau,
im Flow.
Genau, Sarah. Genau. Das richtige Wort.
Wirklich. Diese Technik, diese ganz feinen Punkte, Striche, Farben auch. Was loben Kritiker am meisten daran? Weil das ist schon eine, also du, man sieht ein Bild von dir und weiß, das ist deine Oberkofler.
Ja, also niemand würde mir so viel Geduld zutrauen. Ich selber auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich eher so ein bisschen quirliger, nervöser Mensch bin. Aber durchs Zeichnen werde ich total ruhig. Und diese Präzision, diese Genauigkeit und dieses Feine, ich glaube, das macht meine Zeichnung aus.
Wenn du an deinen gemütlichen Kaffee denkst, so morgens, sonntags vielleicht oder Frühstück gemütlich, was ist da für dich der schönste Ort der Welt? Weil du an so vielen daheim bist, sag ich zwischen Stuttgart, Flas, Jenesien.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein Dauerhof.
Schon, gell? Flas.
Ja, Flas. Geworden.
Ein Ort, über den wir noch sprechen. Und perfektes Sonntagsprogramm, was ist das für dich? Was machst du gerne in deiner freien Zeit?
Also ganz ehrlich, ich gehe sonntags immer ins Atelier, weil sonntags ist es schön ruhig. und keine E-Mails, keine Telefonate. Also ich gehe ein bisschen später ins Atelier und genieße total diese Ruhe. Und wenn ich genügend Zeit habe, dann gehe ich zu Fuß ins Atelier und zu Fuß wieder heim.
Wie lange dauert es dann?
Also es sind eine Strecke 6 Kilometer.
Ah, okay,
aber es ist so schön durch den Park.
Mhm, okay, gut.
Und dann komme ich sehr ruhig und ein bisschen ausgepowert im Atelier an. Und das ist eigentlich, also das ist eigentlich der Idealzustand. Ausgepowert und ruhig. Der Körper hat schon was geleistet,
ja,
und dann
ja,
kann der Rest, so. Kommt der Rest dran.
Ja, ist wirklich so. Hörst du Musik zur Arbeit auch? Weil ich weiß, du kannst sehr viel mit Musik anfangen.
Also ich liebe Musik. Ich kann ohne Musik nicht leben. Ich höre den ganzen Tag meistens Deutschlandradio Kultur und ich liebe die Sendung Tonart. Und da kommt natürlich auch viel Nachrichten, viel aktuelle gesellschaftliche Themen, die mich natürlich auch sehr interessieren, aber wo es mir manchmal zu viel wird. Und dann schalte ich um auf Spotify.
Das Publikum liebt Gabriela Oberkofler. Titelt zum Beispiel die Stuttgarter Zeitung heuer im August über dich. Wie sehr haben das deine Eltern geliebt damals, als du bekannt gegeben hast, ich will jetzt von der Kunst leben? Doch sehr praktische Menschen, sage ich jetzt einmal.
Ja, meine ganze Familie ist sehr bodenständig und haben Betriebe und müssen gut wirtschaften und sind sehr auf dem Boden geblieben. Und ich glaube, meine Entscheidung, die war ja von Anfang an nicht so klar, hat sich ergeben. Und ich glaube, meine Familie hat sich gedacht, ja, ja, lass uns ja mal studieren in Deutschland. Sie wird schon wieder kommen und dann wird sie vielleicht bei uns einsteigen oder ja, ihren Weg finden. Und dass ich dabei geblieben bin, hat sie, glaube ich, schon verwundert und vielleicht am Anfang auch ein bisschen besorgt, weil... Ja, weil das nicht so wirtschaftlich war, weil ich ja nicht von Anfang an davon leben konnte.
Ja, klar. Waren da Nebenjobs dann da? Ja. Dazu gehört? Was hast du da gemacht alles?
Also ich habe lange dort in der Gastronomie immer gejobbt, in einem Restaurant, weil Herr Conny.
Ja, logisch.
Ja, ich kam von Sam, also er war überhaupt kein Problem. Und während dem zweiten Studium hat es sich ganz gut ergeben, weil ich ja schon Kunsttherapeutin war. Dann konnte ich in sozialen Einrichtungen in Deutschland arbeiten und das, ja, das hat gut gepasst.
Du, die Schlagzeile, das Publikum liebt dich in Stuttgart, kommt vom Kubus Kunstpreis. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, heuer im Sommer, den Publikumspreis. Was hast du da ein Knödelfest dann veranstaltet? Was war das genau?
Ja, es war ein sehr schönes Fest. Ich liebe diese Knödelinstallationen. Also ich habe sicher schon
Was
in
sind
Deutschland
Knödelinstallationen? Wir kennen sie nur auf dem Teller mit der ordentlichen Käse und Butter drauf.
Also das erste Mal war es im Rahmen einer Ausstellung, wo es nur ums Essen ging. Die Ausstellung hieß Eat Art im Kunstmuseum Stuttgart. Das war meine erste Beteiligung im Kunstmuseum Stuttgart, das ist 15 Jahre her. Aha. Und die Idee war eben, eine Landschaft aus Knödeln zu bauen. Und dort sehr viele Knödel gebraucht, über 600, damit das funktioniert.
Ja, logisch.
10 Reihen übereinander und alle möglichen Farben. Also
aber woraus
Spinat,
waren die Knödel? Wirklich?
Normale Knödel.
Na,
wir
wirklich?
Bei uns. Mit roter Beete, mit Kas, mit Spinat, mit Leber, wegen der Farbe, wegen dem Grau.
Klar.
Also Speck, totale traditionelle Südtiroler Knödel und dann aufgebaut zu einer Installation, zu einem Berg, wie so eine Berglandschaft. Und daneben waren eben zwei riesige Kochtöpfe und die Besucherinnen sind gekommen und mir um sozusagen so langsam die ganze Installation verkocht.
Ach, wie cool.
Bis keine mehr übrig waren.
Ach, wie cool. Jetzt muss ich dich aber trotzdem was fragen. Verstehst du manchmal, dass nicht alle moderne Kunst verstehen oder Installationen solcher Art?
Ich verstehe das total, dass der Zugang sehr schwierig ist. Also es ist mir total bewusst. Aber was ich immer wieder merke, ist, dass manchmal man braucht wie so ein Fenster, was einem geöffnet wird. Wenn jemand das Fenster für einen out tut, dann kann man leicht aus sich schauen. Ja, das ist auch manchmal so ein Anliegen von mir, weil ich finde, dass einem wirklich was entgeht, wenn man Kunst nicht anschaut oder nicht ernst nimmt, weil es ist Teil unserer Kulturgeschichte. Und ich glaube auch, dass es uns viele Fenster öffnen kann als Gesellschaft. Und ich manchmal versuche, einfache Worte dafür zu finden, weil letztendlich geht es um Bilder. Und wir sind alle umgeben von Bildern, die einen sehr berühren können oder die sehr viel auch mit einem selber zu tun haben können.
Kunst, Gabi, ist harte Arbeit, oder? Wie würdest du das denen erklären, die das nicht so auf Anhieb verstehen?
Ja, Kunst hat mit sehr viel Arbeit zu tun. Es hat sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun, weil niemand sagt dir, was du zu tun hast. Ein großes Privileg, so sehe ich es, weil ich kann meinen Tag, meine Zeit, mein Leben selber strukturieren. Mir gibt niemand irgendwas vor. Und das ist mir auch sehr wichtig. Aber natürlich muss es dann auch laufen. Mhm. Und den Anspruch habe ich an mich selbst und auch meiner Familie gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mein Laden läuft. Und dafür bin ich selber verantwortlich und dafür gebe ich wirklich viel. Also es ist, manchmal sage ich zu meinen Schwestern und zu meinem Bruder, ein 24-Stunden-Job, weil ich eigentlich permanent damit beschäftigt bin und alles gebe.
Das Salten, den gibt's ja nicht nur am Salten selber, sondern inzwischen auch nach Stuttgart in Düsseldorf jetzt. Und Künstlerin Gabriela Oberkofler erzählt uns davon jetzt im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Was können wir uns darunter vorstellen? Du hast ein Stück Wald mit nach Deutschland genommen.
Ja, genau. Also generell beschäftige ich mich in meiner Kunst auch mit der Umweltzerstörung. Also es ist nicht immer nur Idylle und es ist nicht immer nur alles in Ordnung. Und wenn man meine Zeichnungen genauer anschaut, dann sieht man das auch. Ja, die Zeichnungen sind ambivalent. Also sie haben, so wie Paul Flora gesagt hat, sehr treffend ein weinendes und ein lachendes Auge, also beides zusammen. Und die Installation, diese Äste, diesen Wald vom Salten habe ich geholt, um ein Stück gesunden Wald zu zeigen. Also die Försterin von Jenesien hat mir geholfen. Das sind lauter Lärchenäste. Ja. Mir um keine einzigen Ohr geschnitten, sondern die sind alle Ohr gekugelt und bewachsen mit Flechten von oben bis unten. Und dann an roten Fäden als Installation im Raum wieder aufgehängt, so als ob du durch einen gesunden Wald durchgehen würdest. Und so wie alle Biologen, Menschen, die sich auskennen, mir sagen, dieses Wachsen von Flechten ist ein ganz besonderer, delikater Zustand. Und am Salten oben sieht man das, weil dass diese Flechten überall wachsen, sagt, dass die Luftqualität extrem gut ist, dass das Ökosystem sehr ausgewogen ist.
Ja, okay.
Ja, es ist keine Last für den Baum, die Flechte, sondern die Flechte geht eine symbiotische Lebensbeziehung mit dem Baum ein. Also beide profitieren sozusagen von dieser Lebensgemeinschaft. Und die Flechte an sich ist wahnsinnig empfindlich und sehr delikat. Und ich selber, eine Kooperation zwischen Alge und Pilz. Und dass die Flechte so wächst wie oben am Salten, ist wirklich was Besonderes und ein intaktes Ökosystem.
Überhaupt das Salten. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da durchgehe oder da drüber wandle, diese Bäume sind doch wie Menschen. Oder? Gell? Wirklich. Jeder hat einen Charakter. Der eine nach rechts, der andere nach links, der eine nach hinten, der andere nach vorne. Stark, schwach.
Na, die Bäume, das sind wie, ja, wie lebendige Wesen. Ja,
wirklich.
Mit Charakterzügen und Unterschiedlichkeiten, als ob du lauter, ja, besonderen Persönlichkeiten auf dem Salten begegnest und jedem einmal Grüß Gott sagen will.
Ja, wirklich. Also, du hast schon eine ganz besondere Beziehung auch zu Bäumen. Ist das verankert auch in deiner Kindheit oder hast du das damals gar nicht so sehr?
Na, als Kind war mir das alles nicht bewusst.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, das ist alles so unbewusst aufgenommen und erst durch das Kunststudium ist das alles wieder rausgekommen.
Ja. Wie kommst du hauptsächlich zu deinen Aufträgen eigentlich?
Im Idealfall kriege ich eine E-Mail mit der Anfrage, haben Sie Zeit und Lust zu kooperieren?
Wie oft passiert sowas im Jahr?
Immer häufiger.
Ah, cool.
Ja, immer häufiger.
Also es läuft.
Ja. Jetzt. Wo am Anfang es an mir lag, sozusagen Menschen kennenzulernen, Kuratorinnen kennenzulernen, Museumsdirektorinnen kennenzulernen, Menschen generell, die Institutionen haben oder die Förderanträge stellen und so. Und mittlerweile kämen die Leute eher auf mich zu, was mich wahnsinnig freut.
Ja. Also als Netzwerkerin tut man sich auch leichter als Künstlerin, oder?
Ja. Also wenn man eine Fähigkeit zu kommunizieren hat, dann hilft es einem extrem.
Wenn der eigene Partner, der eigene Ehemann auch Künstler ist, macht das die Beziehung leichter oder vielleicht nicht unbedingt?
Also in unserem Fall macht es die Beziehung wirklich leichter, weil wir so im Atelieralltag wirklich ein gutes Team sind. Also wir haben beide unser Atelier in der Ateliergemeinschaft Kunstverein Wagenhalle e.V. in Stuttgart. Diesen Ort haben wir mit aufgebaut, muss man sagen. Es ist wirklich ein einzigartiger Ort. Es ist eine alte Halle, die ist über 150 Jahre alt und wurde für die Künstlerinnen umgebaut von der Stadt Stuttgart. Und wir haben beide das Atelier in diesem Ort, aber sind sozusagen ja, 200 oder 300 Meter entfernt und können uns gegenseitig besuchen. Wenn Transporte kommen, können wir uns gegenseitig helfen. Also es ist ja wie eine Arbeitsgemeinschaft eigentlich, aber räumlich sind wir getrennt. Also man inspiriert sich, ja, es funktioniert einfach. Mhm.
Was macht er genau? Er zerteilt Autos, so mehr oder weniger.
Ja, also mein Mann ist ein Autofreak, ein wirklicher Autofreak. Also ihn interessieren sehr die Autos der 60er und der 70er Jahre.
Also, zerteilt die.
Also er kauft sie auf dem Schrottmarkt oder bei Oldtimer-Liebhaber, die ihre Autos hergeben, aber sie nicht verschrotten lassen wollen, sondern noch mal was Besonderes haben wollen.
Ja, cool.
Und dann schenken sie die ihm und er macht was draus. Also er zerlegt im Prinzip alte Autokarosserien und setzt Teile ein, sodass man das Gefühl hat, das Auto ist der Zeit entzogen. Also verzieht sich ganz langsam oder wickelt sich um einen Baum herum.
Ein bisschen Dalí.
Ja, es hat was Surrealistisches, das stimmt.
Du bist jetzt einen Monat daheim hier in Flaas, alleine. Stefan ist in Stuttgart. Wie wichtig ist Freiheit in einer gut funktionierenden Beziehung?
Ja, bei uns sehr. Also wir machen uns gegenseitig keine Vorwürfe oder wir haben keine Ansprüche aneinander. Du hast hier zu sein oder du hast dort zu sein oder du hast das zu machen oder du hast jenes zu machen. Das gibt's bei uns nicht. Sondern ja, wir cool. dürfen das machen, was wir gerne tun und sind natürlich sehr loyal miteinander, haben wahnsinnigen Respekt voreinander und versuchen uns eher zu unterstützen, als wie die Zügel anzuziehen, eher die Zügel locker zu lassen.
Das ist sinnvoll normalerweise. Zurück nach Chinesien und an den Gasthof zum Hirschen, den Unterwirt, wo du herkommst. Da wohnen Künstlerinnen, Künstler? Gratis, wenn sie ein Werk hinterlassen. Erzählst du uns von der Idee ein bisschen? Ich finde das genial. Für alle Beteiligten genial, wirklich.
Also die Idee ist daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, dass viele meiner Künstlerkolleginnen nie Urlaub machen, weil sie sich nicht leisten können oder schon gar nicht in einem Hotel. Und dadurch, dass meine Schwestern eben diesen tollen Gasthof haben und sehr kunstinteressiert sind und generell sehr offen sind, haben wir uns dieses Konzept überlegt, dass es eigentlich spannend wäre, wenn die Künstlerinnen eine Woche dort Urlaub machen dürften, sich mit dem Ort, mit der Gegend, mit den Menschen auseinandersetzen und daraus dann ein Kunstwerk entwickeln und wir das dann in den Zimmern, in den Speisesälen, im Wellnessbereich aufhängen, weil dadurch ergeben sich ja auch Bilder, die was mit dem Ort zu tun haben. Und so ist die Kunst, die dort hängt, ja, ein Teil des Gasthauses. Also es wird so eins. Es ist nicht irgendwo, wir haben eine Zeichnung in New York gekauft und es fehlen die Bezüge, sondern die Werke sind direkt vor Ort entstanden und es schafft mehr Identifikationsmöglichkeiten mit dem Werk.
Entstanden trotzdem von Menschen, die eine Sicht von außen haben. Das ist auch spannend, gell?
Genau. Wirklich. Darum geht's eigentlich, Sarah. Ja. Genau das. Ja, weil die kommen als, ja, die haben einen anderen Blick. Das sind Menschen eigentlich aus der ganzen Welt, aus Mexiko, aus Korea, aus Deutschland, Nordamerika. Also sind meistens Künstlerinnen, die ich so ja während meinen Ausstellungstätigkeiten oder so treffe, kennenlerne und sie sehr interessant finde. Ja. Und bis jetzt hat es immer gut funktioniert.
Bei Interesse gerne wenden an den Gasthof zum Hirschen.
Ja, genau.
Wo Gabi Oberkofler herkommt. Du erbst den Taberhof in Flaas. Die Kehre, bevor man ins Dorf kommt, gleich darüber rechts an der Straße liegt dieser Taberhof in hellgelb und einem wunderschönen, ja, blau-grau, müssen wir fast sagen. Ganz schöne Farbe. Warum hast du die alte Bude nicht niedergerissen?
Sehr gute Frage, Sarah, sehr gute Frage. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, wirklich. Weil es war der Lieblingsort von meinem Tata, der den Stall und die Wiesen sehr genutzt hat, aber das Haus nicht. Aber mir war das Haus wahnsinnig wichtig, weil das Haus hat so eine reiche Geschichte. Der Taberhof war der Ort in Flaas in die 60er und in die 70er Jahre, also war genutzt als Vereinshaus, als Partyhaus.
Als ein Riesensaal, ein ganz toller Saal drinnen. Gell?
Was ganz Besonderes. Ja. Also von außen denkst du dir, ja, ein eher einfaches Bauernhaus und von innen ein riesiger Saal mit einer hauseigenen Theaterbühne. Wo findet man das schon? Und das wegzutun, also es wäre so schade, wirklich.
Das war ganz viel Arbeit, glaube ich, gell? Wie viele Stunden sind da drin? Wir zählen jetzt nicht.
Ja,
du hast es selber viel gemacht.
Einfach, ja, wir haben selber sehr viel gemacht.
Cool, cool.
Es hat sich gelohnt, glaube ich.
Mit ganz viel Liebe wirklich und Gefühl für das Alte ist es hergerichtet worden. Der Taborhof nicht nur ein Kunsttreff für dich, sondern ein Naturtreff vor allem auch. Du hast da eine riesen Samenbank, ja, aus alten Samen eingerichtet. Und brauchen wir noch Hilfe?
Natürlich.
Wir sammeln ja weiter.
Ja, oder? Wir sammeln weiter, genau. Ja, das Herzstück des Taborhofes ist mein Samenarchiv. Es ist entstanden 2021, war der Beginn. Geplant eine Weltreise und Menschen zu treffen, die Samenbänke aufgebaut haben. Es geht um essbare Nutzpflanzensamen. Mhm. Und dann kam Corona, meine Weltreise konnte nicht stattfinden. Ja, was für mich ein Drama war, weil ich träume, seit ich Kind bin, von einer Weltreise. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, Corona ist eine Realität. Weltreisen werden nicht mehr so selbstverständlich sein, wie sie bis vor Corona waren. Und diese Realität möchte ich auch wahrnehmen. Und dann habe ich den Menschen geschrieben, die haben mir Samen geschickt. Also ich bin nicht mehr selber hingefahren. Ich hatte einen Termin mit Vandana Shiva in Indien zum Beispiel. Die haben mir dann Samen geschickt. Und jetzt hat mein Samenarchiv 480 Sorten. Die kommen aus der ganzen Welt.
Was ist da alles dabei?
Also der Schwerpunkt essbare Wildkräuter, Tomate, Kürbis und Bohne. Also die Bohnen kommen aus der Steiermark, große Tradition. Mhm. Also ich habe dann die Reise gemacht von Hamburg nach Bergamo und habe dort Menschen kennengelernt, die Samenarchive aufgebaut haben und die sehr viele Samen mir geschenkt haben. Und jetzt geht es natürlich darum, die am Taborhof in Flas anzupflanzen. Dort soll dieser Weltgarten entstehen, wo all diese Samen dann zusammen wachsen. Und was mir jetzt noch fehlt, sind, ich habe schon viele Südtiroler Samen, aber wer alte, in Vergessenheit geratene Nutzpflanzensamen zu Hause hat, bitte, bitte mir vorbeibringen.
Ja, dann der Taborhof in Flas, der ist
genau
zu finden.
Ja,
cool, cool. Du, Festival Transart, das war ja schon zu Gast im letzten Jahr. Der Dichter Norbert C. Kaser hatte eine enge Verbindung zu Flas. Und wenn wir von deinem Wunsch des Taborhofs auch als Kunst- und Künstlertreff sprechen, reden wir von Herbert Bixner. Vielleicht hört er ja zu, was brauchen wir von ihm?
Ja, Sarah und ich, wir haben einen gemeinsamen Wunsch, ein gemeinsames Ziel, da wir beide sehr musikliebend sind.
Ja.
Ein Musikfestival auf dem Taborhof zu organisieren mit neuer, alter Volksmusik und wo wir natürlich den Herbert Bixner wahnsinnig gerne einladen würden.
Genau. Wenn wir von Farben weitersprechen mit dir, für welche Jahreszeit bist du am meisten Feuer und Flamme, wie diese Sendung heißt?
Ich liebe den Frühling, weil der Frühling ist so der Aufbruch für mich. Alles fängt von Neuem an und es ist für mich jedes Jahr ein Wunder, dass alles wieder wächst. Also wenn es anfängt zu wachsen, dann denke ich mir, wow, was für ein Glück und was für ein Wunder die Natur uns immer wieder schenkt, das beobachten zu dürfen. Und ich mag sehr gerne auch den Herbst. Mhm. Also die Farben jetzt. Und ich muss sagen, der Herbst und Südtirol, also was Schöneres gibt es für mich nicht.
Vor allem auch im Salten, wenn die Lärchen gelb werden.
Es ist wunderschön, wirklich.
Und das Licht.
Ja,
gelb wirklich.
Wirklich.
Kaum schönere Plätze auf der Welt als den Salten, wo man in den Dolomiten hinüber sieht. Wunderschön. Sachen Mode, du bist immer ganz außergewöhnlich gekleidet. Heute eine pinkfarbene Karohose und ein pinkfarbener Mantel und eine knallgrüne Tasche dazu. Was bedeutet Mode für dich?
Mode ist für mich wie eine zweite Haut. Also meine Kleider sind wie eine zweite Haut. Und je nach Lust und Laune nehme ich das eine oder das andere aus dem Schrank morgens. Und ich habe so beobachtet bei mir, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie meine Tagesform ist. Ja. Also brauche ich Farbe, brauche ich Schlichtheit, brauche ich eher warme Materialien, Wolle oder was ganz Anschmiegendes oder eher was Weites, was Luftiges oder auch der Hut, wo ich manchmal gerne einen Hut aufziehe, um mich zu schützen oder einfach so ein bisschen bedeckt zu sein oder dann wieder eine ausgefallene große Sonnenbrille, um zu zeigen, ja, wie so ein Insekt, ein großes, schaut mal her, ich mit großen Augen stehe ich in der Welt. Es spiegelt so einfach den Alltag wieder.
Ja, man sieht es dir an, das ist gut, das ist cool. Blick voraus noch mit dir. Bevor wir in unser Finale hier in diesem Sonntagsratschau starten, mein Satz, dein Satz. Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025. Was ist da in Planung?
Also wir alle kennen Chemnitz von 2018, der große Rechtsruck in Deutschland. Es war eine dramatische Zeit für diese Stadt. Ich glaube, auch deswegen ist Chemnitz Kulturhauptstadt 2025 geworden, um dem entgegenzuwirken. Und ich arbeite in Chemnitz zusammen mit einem Designer, Jakob Ströbel. Und wir planen eine ganz einfache Installation im öffentlichen Raum. Es sind besondere Stühle, die in der DDR eine spezielle Rolle gespielt haben. Mhm. Und im Prinzip laden wir die Leute, die Besucherinnen ein, sich hinzusetzen, zu verweilen und in Dialog zu treten. Diese Stühle, die kann man umeinander stellen, wie man sie haben möchte, im öffentlichen Raum. Also es, und dazwischen sind Pflanzungen, Bepflanzungen, okay, dass es schön Schatten gibt, dass es gemütlich wirkt, dass es organisch, dass man sich wohlfühlt. Es ist ein öffentlicher Raum. Und daneben sind die Lobgedichte von Bertolt Brecht. Mhm. Und die Lobgedichte von Bertolt Brecht werden sozusagen wie kleine Zitate auf den Stühlen montiert. Und es gibt diese Verbindung zu Chemnitz, der Stadt selber. Es gibt aber auch wie ein Neuanfang. Die Installation, sie will nicht so viel. Sie will einfach, dass man sich hinsetzt und miteinander redet.
Das war's fast schon.
Das war's schon.
In Feuer und Flamme, auch bei uns hier mit Gabriela Oberkofler. Damit auf ins Finale, mein Satz, dein Satz. Ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie du eben magst.
Meine Kunst ist alles für mich.
Das Leben als Künstlerin ist
aufregend, kontrovers, mitreißend, anstrengend, das Tollste, was man sich vorstellen kann, ausgleichend und auffühlend.
Farben sind für mich
sehr wichtig. Farben sind für mich eigentlich ausschlaggebend für meine Bildwelt.
Gabi in drei Worten ist
lebensfroh, anspruchsvoll und friedlich.
Nächstes Jahr 50 zu werden, ist für mich
eine Herausforderung.
Der größte Erfolg meiner Karriere, für mich ganz persönlich, war bisher
die Eröffnung des Tabor-Hofes im Jahr 2022.
Meine Heimat Tunesien bedeutet für mich
Verwurzelung.
Am Salten fühle ich mich immer
frei.
Und wenn ich mir Südtirol von außen anschaue, heute nach vielen Jahren im Ausland, fällt mir auf,
es verändert sich sehr schnell.
Gut oder schlecht?
Sowohl als auch.
Luxus ist für mich
unwichtig.
Ich glaube an?
An das Leben.
Und wenn ich euch jetzt bei mir daheim am Taborhof in Flaas bekochen würde zum Mittagessen, dann gäbe es
Knödel.
Das haben wir vorhin verstanden. Und welche? Welche kannst du am besten?
Gemüseknödel.
Gabriela Oberkofler, ich danke dir sehr für deine Zeit und alles, alles Gute noch. Ich hoffe, wir hören von dir.
Danke dir, Sarah. Und einen schönen Sonntag noch in alle.
Wirklich eine runde Bewunderung für die Geduld, die hinter diesen kleinen Zeichnungen steckt. Wahnsinn.
Das wäre nichts für uns, oder?
Na.
Wir starten in die Berge mit dir im nächsten Sonntagsfrühstück,
genau.
Daniel.
Nächsten Sonntag erwarten wir Thomas Hellriegel. Er ist der neue Chef der Südtiroler Bergrettung.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.